This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Advent, Advent, das zweite Ninako-Kerzlein brennt. Ich bringe uns mal kurz in Adventsstimmung, denn diese Woche ist ja der zweite Advent. Ein Moment für unsere ASMR-Freunde da draußen. Ja. Das ist die erste Kerze. Warte, ich mache noch eine zweite an.
Wunderschön. Wunderschön.
Das ist übrigens Freshly Showered and Shaved. Ich glaube, so heißt sie.
Showered, Shaved and Ready.
Genau. Und die zweite hat leider irgendwie einen Sticker nicht drauf. Da weiß ich nicht, wie die heißt, aber die riecht.
Das ist auf jeden Fall Alien.
Bombe.
Das ist Chick-Sticks. Ich sehe das, weil das die einzige Kerze ist, die oxidiert und gelb wird.
Ah, okay. Und auch die machen wir an. Und da ist sie. Das wollte ich dich schon fragen, wie das kommt, dass die ein kleines bisschen gelblicher ist, aber interessant, die oxidiert. Hat das mit dem Duft zu tun oder ist das das Wachs, der Duft? Ne?
Das ist das Wachs in Zusammenhang mit dem Duftstoff. Dadurch, dass es natürliche Inhaltsstoffe sind, kann es schon mal sein, dass das ein bisschen oxidiert, aber das tut der Qualität und dem Duft keinen ab. Wir wollten sie mal einfärben, aber ich bin ja keine Freundin von bunten Kirmeskerzen unbedingt, deswegen nö.
Und in wunderschöner Adventsmanier muss ich mir natürlich auch meinen Advents Energy Drink aufmachen, auch für unsere ASMR-Freunde, Achtung.
Ja. Wow. Bist du eigentlich ASMR-empfänglich? Du weißt ja, ich bin der größte ASMR-Fan.
Ganz, 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 ganz schlimm. Mein Freund, der liebt das. Also der hört das auch zum Einschlafen und so.
Ich
glaube, oder der hatte mal eine Phase so vor ein paar Jahren, als das in dem Internet groß wurde, die ganze ASMR-Geschichte. Aber mich macht das sogar ein bisschen aggressiv. Also wenn ich das höre, das triggert irgendwas in mir, wo ich denke, boah, ey, nee, kannst du mal normal sprechen, kannst du normale Geräusche machen? Das macht mich wahnsinnig. Aber du liebst das.
Es gibt ja irgendwie, das ist ja so genetisch bedingt, glaube ich, 50-50. Die einen Menschen können es gar nicht ertragen und die andere Hälfte, das ist so ein bisschen wie bei, wie heißt das Kraut, was nach Seife schmeckt?
Koriander?
Ja, wie bei Koriander, das können ja auch die eine Hälfte der Menschen liebt das, die andere, wie ich muss davon brechen. Und ich liebe das. Ich gucke jeden Abend ASMR. Ich bin aber auch ziemlich picky. Ich gucke mir nicht alles an und auch nicht jeden. Aber bei mir entfaltet das seine volle Wirkung. Das heißt, ich fahre wirklich von 100 auf 0 runter und bin nach 2 Minuten eingeschlafen. Ich liebe es.
Und damit, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Teufelsküche.
Nee, ist nicht dein Ernst.
Ja, da weißt du Bescheid. Dann kommen wir in Teufelsküche.
Teufelsküche, der Podcast für alles Unangenehme. Von und mit Candy Crash und Nicolette von Tages.
Ich muss ja auch sagen, wer uns heute diesen Podcast anschaut, wer uns nicht nur zuhört, sondern auch anschaut, der wird sehen, dass die Magie von gut aussehen eigentlich nur Licht ist. Das Einzige, was ich heute anders gemacht habe, ist natürlich, ich habe ein kleines bisschen Concealer drauf, aber ich habe halt einfach mal ein Licht aufgesteckt auf meinen Monitor. Ich glaube, du hast auch eins von diesen mobilen Lichtern bei dir drauf, ne? Deswegen siehst du immer so glatt gebügelt aus.
Jetzt gerade nicht. Das, was mich jetzt immer anleuchtet, wenn wir den Podcast aufnehmen, ich zeig's euch mal, ist eigentlich nur meine stinknormale Schreibtischlampe.
Ah, aber die ist ja toll, weil die macht so ein diffuses Licht. Das ist ja richtig toll.
Die ist auch toll. Das ist nämlich so ein Leuchtrohr. Das kannst du drehen und wenden, wie du möchtest. Und das macht echt eine schöne Helligkeit. Amazon macht's möglich.
Bombe, wir lieben Amazon. Amazon, mein ganzer Weihnachtsbaum ist von Amazon. Nur die Ornamente, die sind zum Teil von KDW.
Wahrscheinlich auch teuer.
Ja, die Ornamente waren sehr teuer. Also ich glaube, die Ornamente allein waren um die 1500 Euro. Naja. Aber die sind alle handgeblasen, Unikate. Und da steht ja auch schon ein Jahr. Also der hat sich wirklich gelohnt. Ne? Sich ein Weihnachtsbaum gelohnt hat, dann dieser. Jeder Cent ist es mir wert gewesen, auf jeden Fall. Aber tatsächlich auch richtig teuer waren die Lichterketten. Ihr könnt das vielleicht nicht sehen, aber mein Weihnachtsbaum, der steht hier im Hintergrund, den kann man programmieren. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Lichterketten, die man aneinander verbindet mit USB oder mit Wi-Fi, glaube ich, sind die verbunden. Und dann kann man die programmieren. Das heißt, ich kann den in Regenbogenfarben richtig schön schwul und gay leuchten lassen. Ich kann ihn aber auch in grün leuchten lassen, in traditionell gold, gelb, in weiß, in allen möglichen Farben. Und ich erfreue mich seit einem Jahr an diesem Weihnachtsbaum. Das war die tollste Investition aller Zeiten.
Ja, und wie wir schon so oft gesagt haben, du hast halt keinen Stress mit Aufbau und Abbau gehabt, ne? Du hast ihn einfach stehen lassen.
Ich habe ihn einfach stehen lassen, tatsächlich. Vorletztes Jahr habe ich ihn bis April stehen lassen. Und dann hat unsere Haushälterin, während wir im Urlaub waren, hat ihn dann abgebaut. Die hat gesagt, sie hat keinen Bock mehr, sie kann diesen Weihnachtsbaum nicht mehr sehen. Und wir kamen zurück, der Weihnachtsbaum war abgebaut. Und dann habe ich im November wieder aufgebaut, vor einem Jahr. Und seitdem steht der. Aber ich fand das wichtig.
Wenn ihr nach Amerika zieht, was macht denn ihr eigentlich mit eurem gesamten Interieur zu Hause?
Alles weg. Das kommt komplett weg. Genau, verkaufen. Wir haben jetzt nicht vor, irgendwas einzulagern. Die Sache ist auch, dass wir tatsächlich nicht allzu viel besitzen. Also ich glaube, 90% von dem, was in dieser Wohnung ist, gehört mir an Kruscht und Kram und allem Möglichen. Ansonsten haben wir ja wirklich nur, ich kann es mal kurz aufzählen, wir haben ein Bett, wir haben eine Kommode, wo der Fernseher draufsteht vom Bett. Dann haben wir eine große Couch und wir haben einen Esstisch und Stühle. Und das war's. Das waren unsere Möbel. Und dann habe ich halt natürlich noch mein Studio, da ist irgendwie ein Schreibtisch drin und auch eine kleine Kommode, aber das ist nicht viel. Also für so viel Platz, ne, haben wir echt minimalistisch eingeräumt im Prinzip.
Aber ist ja auch okay so. Ich mag ja auch nicht alles vollgestellt haben.
Na, bei dir sieht's ja aus wie bei Kim Kardashian. Das ist ja, ja komplett leer.
Also ich habe wirklich eigentlich nur eine Lagerhalle und ich liebe das.
Wie sieht denn deine wirkliche Lagerhalle aus? Die ist wahrscheinlich dann bis nach oben voll, oder?
Naja, ich hatte ja wirklich zwei Garagen, in denen ich immer alles gebunkert hatte, weil ich ja vorher wirklich eine kleinere Wohnung hatte, also deutlich kleiner als das jetzt. Und das war ja alles voll mit Klamotten und das habe ich jetzt im Laufe der letzten 15 Monate nach und nach leergeräumt. Und ich habe halt wirklich ein messy Klamottenproblem. Ich habe viel verschenkt, ich habe viel weggeschmissen, aussortiert, viel verkauft, aber ich habe so einen richtigen Fundus, das sieht so ein bisschen aus wie am Theater und ich liebe das aber auch. Also ich liebe ja sowieso Klamotten und wertschätze das auch total und ich erfreue mich daran, auch wenn ich weiß, dass ich es nie wieder anziehe. Ich weiß einfach, dass ich es habe und vielleicht hat es ja auch schon zu einem schönen Event an und das erfreut mich mit Glückseligkeit. Und deswegen ist mein Ankleidezimmer echt pickepacke.
Wie ist das denn, wenn du auf Events gehst, weil ich habe mich gerade, da werde ich gleich drauf zukommen, mit jemandem drüber unterhalten über das gleiche Thema, wenn du auf Events gehst, wenn du einen Dreh hast und so weiter, dann schmeißt man sich ja schon so ein bisschen in Schale, ne? Man sucht sich was Besonderes raus, dass man sich auch schön fühlt und dass man so eine gewisse Aura mit sich mitträgt, auch in der Kleidung. Hast du, gerade auch wenn du Fotoshoots hast oder sowas, hast du dann eine Stylistin oder einen Stylisten oder machst du das alles selbst und wie bereitest du dich auf solche Engagements vor? Gerade wenn es um Styling geht.
Ganz unterschiedlich. Wenn ich irgendwie Kampagnen-Shootings habe, dann werden die Klamotten meistens besorgt in zusammen oder in Absprache mit mir. Aber ich bin auch flexibel, weißt du? Der Kunde bucht mich für irgendwas, der kann mich wie so eine Barbie anziehen, wie er möchte. Ist mir eigentlich egal. Ich funktioniere vor der Kamera. Und dann sind das teilweise echt schöne Teile, aber ja, die gehören ja nicht mir. Die landen dann eben im Fundus vom Kunden. Und wenn ich auf ein Event gehe, wir leben ja in einer Zeit, da hat ja jedes Event ein Motto. Und ich hasse Mottos. Also
ich liebe Mottos.
Ich kann mich mit manchen echt noch gut anfreunden. Wenn es irgendwas mit Black ist, bin ich sowieso immer ganz weit vorne mit dabei. Aber das Schlimmste für mich sind wirklich immer diese All-White-Partys. Ich sehe halt einfach scheiße aus in Weiß. Und meistens, wenn ein Event ansteht, muss ich mir was kaufen, weil ich das Motto nicht da habe. Und wenn ich es dann da habe, dann ziehe ich das an, was mir gerade gefällt. Aber wahrscheinlich genauso wie du. Wobei weiß ich gar nicht, ob du so bist. Ich shoppe ja recht regelmäßig.
Ich hasse mal hier, Shoppen.
Mal hier ein Teil, also ich meine jetzt Online-Shopping betreibe. Ich gehe selten in Geschäfte. Aber ich bestelle schon regelmäßig mir Klamotten bei Zara, H&M und KKG. Und das heißt, dass quasi immer neues Material reinkommt, dass auch immer neue Sachen zum Tragen mit dabei sind. Und manchmal trage ich auch uralte Sachen wieder auf, die schon 5, 6, 7, 8 Jahre alt sind. Da denken immer alle, das wäre neu, haben sie noch nie gesehen.
Mensch, bist du nachhaltig. Aber ich muss dir kurz widersprechen, denn ich bin der Meinung, dass dir Weiß hervorragend steht. Du hast ja einen wunderschönen Post mal gemacht, da standst du vor deiner Treppe oben und du warst in einem weißen Zweiteiler und du sahst aus wie die großartigste Scientology-Beratungsangestellte aller Zeiten. Das war also ein Traum.
Ja, das stimmt. Wenn ich so richtig schön im Sommer viel Selbstbräuner drauf habe, sieht das natürlich toll aus. Also ich möchte auch nicht verkennen, dass ich mir, wenn ich in Urlaub fahre, nicht ein weißes Teil einpacke. Aber ich weiß, ist jetzt nicht meine erste Wahl. Ich bin halt gerne all black.
Aber pass auf, wenn du sagst, du hast Mottos, dann möchte ich dich jetzt herausfordern. Ich wünsche mir, dass wir uns zu unserer Heiligabendfolge am 4. Advent, dass wir uns da in weihnachtliche Stimmung kleiden. Ich habe auch schon eine Idee. Ich glaube zu wissen, was ich machen werde. Ich werde mir einen besonderen Look überlegen. Und ich möchte, dass du dir auch einen besonderen Weihnachtslook überlegst für unsere Folge.
Ja, sehr gerne.
Okay, sehr schön. Ich habe nämlich, warum ich dich frage, ich habe vor kurzem mit Riccardo Simonetti, wir waren auf einem gemeinsamen Geburtstag von einer Freundin von uns, die Shanti, das ist eine ganz, ganz liebe. Die, kennst du noch den Song aus den 2000ern, dieses Wenn ich ein Junge wär, wenn ich ein Junge wär? Kennst du das?
Komm doch mal rüber, Mann, dann setz dich zu mir hin.
Das war Lucy Electric. Ich meine, Shanti, die war, die Band hieß, wie hieß denn die Band? Fräulein Wunder, glaube ich. Und der Song hieß Wenn ich ein Junge wär. Und das ist eben eine Freundin von mir geworden in den letzten Jahren. Und bei der war ich auf dem Geburtstag und Riccardo Simonetti war auch da. Mit dem habe ich mich ganz nett unterhalten. Und wir haben eben über Styling und weil er ja auch sehr bekannt ist für seine ausgefallenen, tollen Looks, die er macht. Ne? Also der trägt ja wirklich sehr für Männer provokante Klamotten, wobei ich das jetzt nicht sehr als provokant empfinde, aber viele andere schon. Also der traut sich halt was stylingmäßig. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass er das in der Öffentlichkeit so zeigt. Und ich habe ihn gefragt, wie er das macht. Und seine Antwort war, weißt du, ich habe natürlich Stylisten, wenn ich auf einem Shoot bin, wie du es gerade gesagt hast, dann darf ich mit jemandem zusammenarbeiten, suche ich mir jemanden aus, der dann coole Sachen für mich stylt. Aber ansonsten macht er das Ganze selbst und ganz alleine. Und er hat genau fast die gleiche Antwort wie du gegeben. Er hat gemeint, weißt du, Candy, haben ist besser als brauchen. Deswegen ist er immer vorbereitet. Und sein Ankleidezimmer sieht aus wie in einer Boutique. Der hat da ganz viele Klamotten, die er über das Jahr über, wenn er sie sieht, einfach kauft oder sich auch gerne mal machen lässt. Er ist nämlich auch ein großer Fan davon, statt irgendwie sich teure Markenkleidung zu kaufen, sich einfach für auch einen Bruchteil des Geldes das Markenklamotten kaufen, also Gucci und ihr, keine Ahnung, die sind ja alle schweineteuer, das sind ja 1000 von Euro. Und dann sagt er, ja, dann gebe ich lieber ein paar hundert Euro aus und lass mir was Exklusives machen von befreundeten Designern und Co. Und dann habe ich da immer Einzelteile und er shoppt gar nicht so sehr für die Occasion, sondern er shoppt einfach, um es zu haben und dann weiß er, okay, irgendwann werde ich diesen Look tragen. Und wenn er dann selbst in seinen Schrank geht, ist das immer so ein bisschen wie Weihnachten, weil er sich denkt, ah, den habe ich noch nicht angehabt, den kann ich heute tragen, den kann ich dann tragen und so. Und das finde ich eigentlich eine süße Sache. Aber es wird mich auch gleichzeitig verrückt machen, so viele Teile im Schrank zu haben, die ich noch nie anhatte.
Aber ich sehe das ganz genauso. Das Schöne an unserer Branche ist ja, dass wir uns auch zwischendurch mal Kleidungsstücke holen, die sich viele andere Menschen jetzt nicht kaufen würden, weil sie glauben, sie hätten jetzt keinen Anlass dazu. Ich bin immer der Meinung, zieh das an, worauf du Bock hast. Du brauchst keinen Anlass dafür. Ja. Aber man sieht ja auch manchmal, ich war zum Beispiel mal in so einem Karnevalsbedarfsladen hier in Koblenz und die hatten so richtig schöne Jackette. Jacketts mit Pailletten, mit Glitzer, mit Tingeltangel und so. Und ich habe das einfach, ich habe ein, zwei Stück gekauft, also einmal in Gold und einmal in Pink, weil ich ganz genau wusste, ach cool, ich bin sowieso irgendwann mal auf einem Event oder habe, wie du gerade das Beispiel nanntest, mal ein Fotoshoot, wo ich das vielleicht tragen kann, wo jeder andere sich sagen würde, naja gut, ich bin hier in einem Karnevalsladen, ich kaufe mir jetzt hier nicht so ein funkelndes Ding. Aber in der Branche, in der wir sind, haben wir ja zwischendurch diese eindeutigen Gelegenheiten. Und ich finde das dann auch ganz schön, wenn ich dann da reingehe in mein Fundus. Ich habe es zwar noch nie angehabt, aber dann denke ich mir, irgendwann kommt das Motto, da muss ich dann pink tragen. Und dann habe ich dieses wunderschöne Teil, dann freue ich mich immer.
Siehst du, und ich habe den großen Fehler, dass ich auch in der Vergangenheit oftmals einfach eingekauft habe, ohne zu wissen, wann ich das trage, weil ich das Teil toll fand. Mhm. Und dann ist das aber ein Jahr im Kleiderschrank und ich hatte irgendwie dann doch noch nicht den Anlass, wo ich gedacht habe, da passt das jetzt richtig gut. Und dann habe ich das oftmals auch schon wieder weggegeben. Und dann
darfst du nicht.
Genau, weil ich gedacht habe, jetzt lag das ein Jahr im Schrank und ich habe das nicht angerührt, deswegen weg. Und viele leben aber nach diesem Motto, dass sie sagen, alles, was du ein Jahr lang nicht angerührt hast, egal wo in deinem Haushalt das sich befindet, Klamotten oder keine Ahnung, was für ein Gegenstand, kann ja eigentlich weg. Und das ist der große Fehler, weil ich mich dann schon oftmals geärgert habe. Ich so, verdammt, ich hatte doch mal eine pinke Hose und die hätte perfekt gepasst, aber ich habe sie weggegeben. Total dumm.
Riesiger Fehler. Also bei mir ist die Frist immer 10 Jahre, muss ich wirklich sagen. Weil, ja, ich habe wirklich Teile. Ich hatte gestern eine Lackhose an und alle waren total begeistert. Und ich habe diese Hose mir vor 4 oder 5 Jahren gekauft. Ich hatte die damals vielleicht 2-mal an. Jetzt habe ich sie wieder angezogen. Und die hat 4 Jahre da geruht und ich fand die immer ganz schön. Und dann hatte ich sie an gestern und ich fand es so toll. Und jetzt liegt sie vielleicht wieder 4 Jahre da. Aber dann freue ich mich darüber, dass ich sie habe. Also dann muss ich ein Teil auch wirklich richtig unschön und unvorteilhaft an mir finden oder das in irgendeiner Form Ausführung nochmal haben, dass ich das weggebe. Dann muss es mir schon wirklich nicht mehr gefallen oder ich hatte es bis zum Umfallen an. Aber ansonsten, ich behalte Sachen Ewigkeiten.
Und jetzt pass auf, ich musste sehr an dich denken bei diesem Dinner, das wo auch Ricardo dabei war, weil eine der Kolleginnen von Shanti, die ist Ukrainerin, die ist, das war tatsächlich das erste Mal, dass ich jemanden kennengelernt habe, der aus dem wegen des Krieges geflüchtet ist nach Deutschland, also erst ist nach Dänemark und dann nach Deutschland, sie lebte seit einem Jahr in Deutschland und hat super schnell irgendwie nicht Deutsch gelernt, aber versteht alles nach einem Jahr, was ich krass finde und kann auch so ein bisschen sprechen. Und die hat gesagt, und das fand ich interessant, weil wir uns über Klamotten unterhalten haben, und die arbeitet eben in einem Büro und die machen viel Medienproduktion. Und sie meint, sie war schockiert, als sie nach Deutschland kam, wie deutsche Frauen sich kleiden, vor allem aber auch businessmäßig sich kleiden und wie die ins Büro gehen. Und ich weiß genau, was sie meint, denn ich habe ja auch jahrelang im Büro gearbeitet. Und also ich wusste nur nicht, dass wir nach außen im Ausland so einen schlechten Ruf haben, was Kleidung angeht und was Styling angeht. Sie hat gemeint, es kann doch nicht sein, dass Frauen in einer Jogginghose oder in einer Leggings und mit einem Hoodie ins Büro gehen. Und ich so, doch schon, also ja, das ist so ganz normal tatsächlich. Und dann irgendwelche Ugg-Boots noch drauf wahrscheinlich, ne? Ich glaube, du weißt genau, welches Bild ich im Kopf habe. Und sie meint, das ist doch furchtbar, du kannst doch so nicht ins Büro gehen. Warum lassen sich die Leute so gehen? Und Ricardos Antwort war, dass er der Meinung ist, dass gerade in Deutschland es total angesagt ist und schon fast hip ist, sich zu underdressen. So gammelig und leger wie möglich auszusehen, als wäre man wirklich auf der Couch gerade am Samstagabend. Und sie hat gesagt, sie versteht das nicht. Also wenn sie ins Büro geht, dann zieht sie sich gerne ihre Schüchen an, die ein kleines bisschen Absatz haben, eine schöne schicke Hose und eine Bluse und macht eben auch ein bisschen Accessoires drauf. Und es stimmt, das gibt's in Deutschland nicht.
Ich habe vor ein paar Jahren mal auf Instagram darüber gesprochen, über die Art und Weise, wie die Frau in Deutschland sich kleidet. Und da kam wirklich allerhand Feedback und Meinungen. Und dann bin ich auch mal auf die investigative Suche gegangen und habe mal geschaut, wo der kulturelle Hintergrund darin liegt, dass die Frauen sich tendenziell nicht so sehr, wie nennen wir es denn jetzt, nicht so sehr rausputzen.
Ja.
So. Und dabei bin ich auf eine ganz interessante Statistik unter anderem gestoßen, werden nirgendwo in Europa mehr Damenhoodies verkauft wie in Deutschland. Also wir haben den höchsten Absatz an Kapuzenpullovern unter Frauen in
noch schön mit so einer Tasche am Bauch dran, ne, wo man die Arme so reinmachen kann.
Und 2 Kordeln, um die Kapuze enger zu ziehen. Ja. Also Ich möchte dazu sagen, es soll sich ja wirklich jeder Mensch so kleiden, wie er oder sie sich wohlfühlt. Und ich hoffe auch, dass es beim Menschen noch um mehr geht als nur das, was er nach außen hin trägt. Egal wie Haare sind, Make-up sind, Klamotten sind und so weiter. Aber es ist tatsächlich so, dass wir in Deutschland ja immer noch sehr, sehr geprägt sind von der Nachkriegszeit. Ich meine, wir geben sowas ja immer an Generation und an Generation weiter. Und die Deutschen sind ein Arbeitervolk und so handeln wir uns auch gerne. Wir sind die Fleißigen, wir arbeiten 40 Stunden in der Woche und wer nicht 40 Stunden arbeitet, ist faul. Also Arbeit muss auch nicht, Arbeit muss auch nicht Spaß machen. Es geht um das Ranklotzen und Geld wird hart verdient. So. Und das sind natürlich auch so Floskeln und so Werte und Glaubenssätze, die spiegeln sich ja sehr, sehr oft wieder. Ich meine, kein Land zieht wahrscheinlich so sehr über die Gen Z so sehr her wie wir Deutschen. Die jungen Menschen sind alle faul, die wollen alle nicht mehr 40 Stunden arbeiten, die wollen die ganze Welt haben und wollen aber nichts dafür tun. Was für eine beschissene Work-Life-Balance, die sollen jetzt mal ranklotzen. Also all das ist wirklich geprägt aus der Zeit, naja, die nach dem Krieg da war. Und wir sind ja sehr gut da drin, solche Sachen von Generation zu Generation weiterzugeben. Fahr mal in so östliche Länder, fahr mal nach St. Petersburg, nach Moskau, fahr mal nach Tschechien, nach Polen, wo die Frauen wirklich was hermachen. Wir dürfen natürlich aber auch nicht vergessen, dass in solchen Staaten, in solchen Ländern, die Frau allgemein noch einen anderen Stellenwert hat. Da ist das eine Frau, die soll schön sein und den Mund halten. Also das muss man an der Stelle natürlich auch noch erwähnen. Aber ich schaue mir sehr, sehr gerne gut angezogene Frauen und Männer an und das ist hier in unserer Kultur wirklich eine Seltenheit. Deswegen liebe ich ja zum Beispiel auch London, wo die Leute, die stehen morgens auf und die haben ein Konzept, was sie sich heute, ich möchte schon fast sagen, die verkleiden sich und ich liebe das ja. Und wir haben mal vor einigen Wochen in einer Folge darüber gesprochen, über Anspruch an sich selber haben. In vielerlei Hinsicht noch träumen zu können, vom Leben was zu erwarten, etwas zu verlangen. Da ging es doch darum, dass du bei der AIDS-Gala warst und die hatten nichts Veganes für dich.
Ja.
Wo wahrscheinlich viele Leute zugehört haben und sich gedacht haben, ach, die Candy, die ist wieder so ungenügsam und die verlangt wieder so viel, soll sie doch einfach die Scheiße fressen oder daheim bleiben. Und
genau das war Feedback.
Genau, und ich habe in der Folge ja genau das gesagt, wenn das wirklich jemand denkt, das sind wirklich Menschen, die man kategorisch darunter einsortieren kann, du erwartest vom Leben leider viel zu wenig. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass Menschen viel, viel mehr vom Leben erwarten und verlangen und das Beste auch aus sich rausholen. Und das schaffst du wahrscheinlich nicht mit einem Kapuzenpullover und einer abgefuckten Jeans und ein paar Chucks, wo sich die Sohle schon vom Schuh trennt.
Außer du bist Taylor Swift, weil dann ist das ein Statement-Dress. Dann willst du dich nämlich underdressen, um relatable zu sein. Aber,
Ja, die Sache bei diesem Kleidungsstil ist, du mit dem, was du am Tag trägst, hast du ja auch eine Message. Das ist einfach so. Ich drücke mich ja über meine Optik aus, in jeglicher Hinsicht. Und immer, wenn ich Understatement sein möchte, also unauffällig sein möchte, untertrieben sein möchte, ziehe ich mich ja zurück. Ich möchte ja bloß nicht auffallen. Und wenn dann mal eine Frau, Enisa Amani hat das mal so schön gesagt, sich irgendwie herrichtet, dann ist sie die Tussi, dann ist sie automatisch dumm, dann wird sie direkt objektiviert und dann ist sie quasi ein Freifahrtschein, um draufzuhauen. Und das, finde ich, ist das, was wirklich eigentlich so schade ist. Genauso diese Oversize-Klamotten. Also gerade Frauen und viele Mädchen, die sich in 2XL, 3XL verstecken, wirklich da drinnen versinken und dann soll das irgendwie Fashion sein, dann soll das irgendwie New York, Manhattan Street-Style sein. Ich glaube einfach, dass das ein Untergraben der eigenen Persönlichkeit auch ist und das ist doch das, was so schade ist.
Du hast gerade eben die Gen Z erwähnt und ich finde das unglaublich interessant, weil ich mir auch die Tage drüber Gedanken gemacht habe, eben als wir darüber gesprochen haben, dass ich einen gewissen Anspruch an mich selbst habe und ich bestimmte Ziele im Leben habe, die eventuell auch natürlich materialistisch geprägt sind und ich finde das absolut nicht verwerflich. Solange ich meine moralischen Ziele, die ich in mir selbst habe und meine Werte immer noch vertreten kann, ne? Also es ist ja mehr wichtig als nur Materielles und gewisse materiellen Werte sind ja nur ein Teil meines Wertekatalogs, ne? Oder meiner Ziele. Und mir ist aufgefallen, dass es irgendwann uncool geworden ist, fleißig zu sein. Es ist uncool geworden, diszipliniert zu sein. Und ich habe das Gefühl, dass gerade bei der Gen Z, also das sind die Teenager, die Kids und die jungen Heranwachsenden dieser aktuellen Generation, dass dass die, wie du gesagt hast, die wollen ja gar nicht mehr arbeiten und die fühlen sich unter Druck gesetzt davon, wenn jemand Erfolg hat und für seinen Erfolg hart arbeitet.
Das ist naja, ich habe gesagt, das ist der Vorwurf, den sie, den man ihnen unterstellt. Ne?
Aber das ist auch das, was ich empfinde tatsächlich.
Ist es so? Erklär mal, finde ich interessant. Ich sehe das nämlich nicht so.
Ich habe schon das Gefühl, dass die junge Generation heutzutage, dass die nicht mehr hart für ihr Geld arbeiten möchte, weil sie sagt, nee, ich verstehe natürlich, dass man sagt, man lebt nicht, um zu arbeiten, sondern man arbeitet, um zu leben. Und das finde ich auch einen sehr schönen Grundsatz. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Auf der anderen Seite sind das eben, die sind nicht mehr so geprägt wie wir von unseren Eltern. Man macht halt einen Job, damit Geld reinkommt. Ne? Mhm. Das hast du ja gerade eben auch gesagt. Man hat nicht den großen Anspruch, die Welt zu verändern, gehabt in den letzten ein, zwei Generationen, wo wir noch mit reingehört haben so ein bisschen. Sondern man macht halt einen Job, der sicher ist, der Geld reinbringt, damit die Rente stimmt irgendwann mal später. Und das ist ja bei der heranwachsenden Generation komplett anders. Die wollen einen Job, der ein gewisses Ideal für sie selbst verkörpert, wo sie die Welt mit retten können, wo sie die Welt verändern können. Die wollen nicht mehr in der Sparkasse hocken, einfach nur um Geld zu verdienen, sondern die wollen, dass ihr Job, dass der irgendeinen Wert hat, was ja auch schön ist. Aber ich glaube, nicht jeder Job kann das einfach bringen. Dafür gibt es nicht genug Jobs da draußen. Und die sind halt nicht mehr bereit für, oder die haben vielleicht auch gar nicht mehr das Ziel, Großkohle zu scheffeln oder so, außer sie werden Influencer. Ich glaube ja auch sowieso, dass die ganzen Kids von heute alle Influencer werden wollen. Was ja aber auch jetzt, nicht verkehrt ist, aber
jetzt wäre natürlich die Frage, jetzt musst du erstmal definieren, was harte Arbeit ist. Damit geht's ja schon los. Also wann ist denn Geld hart verdient?
Ich glaube, Geld ist dann hart verdient. Jeder Arzt, jede Krankenschwester, das Pflegepersonal, Servicepersonal, das ist hart verdientes Geld, meiner Meinung nach. Dann, was vielleicht auch noch hart verdientes Geld ist, ist jemand, der eine 40-Stunden-Woche hat im Büro und darüber hinaus aber noch an seinen eigenen Zielen arbeitet, die nicht für einen Chef sind. Das ist nochmal hart verdient. Alles, was körperlich und mental schwierig ist, wie Sozialarbeit und so weiter, ist, finde ich, auch hart verdientes Geld. Jeder Job, in dem du die Extrameile gehen musst, ist hart verdientes Geld. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, worum es der Gen Z geht, und ich habe auch eine Weile gebraucht, um das zu verstehen, ist, dass die natürlich etwas bewegen und verändern wollen, nämlich eben diesen kulturellen Glaubenssatz, wir müssen uns kaputt arbeiten und Arbeit muss nicht unbedingt Spaß machen. Es geht darum, dass Kohle reinkommt, dass die Rente gesichert ist, dass der Staat von uns profitiert. Und man muss ja wirklich sagen, dass die meisten Menschen, zumindest in Deutschland, ich kann jetzt nicht von einem anderen Land sprechen, ja wirklich diese 9-to-5-Geschichte macht. Das heißt, die Menschen arbeiten. Die arbeiten von montags bis sonntags. Und im Leben dreht es sich grundsätzlich ja nur um die Arbeit. Du arbeitest 8 Stunden, fährst noch eine Stunde hin und zurück, eine Stunde Pause plus 8 Stunden Schlaf. Das heißt, das, was du am meisten machst, ist ja wirklich gar nicht Lebensqualität. Also wenn du einen Job hast, der noch nicht mal Spaß macht, wofür lebst du dann? Ja, also die meisten Menschen da draußen arbeiten ja mindestens 8 Stunden. Ich würde sagen durchschnittlich 38, 39 Stunden in der Woche. Und können sich wahrscheinlich von dem Geld, was sie dann in 40 Stunden verdienen, noch nicht mal all ihre Träume erlauben. Also eine Friseurin, die 1300 netto verdient, aber irgendwann mal auf die Malediven möchte und es kostet sie nur mal 5000 Euro, die wird mit all ihren Fixkosten niemals im Leben diese Möglichkeit haben. Und dann dreht man sich natürlich am Ende eines Arbeitslebens um, wenn man 65 ist und fragt sich, ey, wofür habe ich das jetzt eigentlich gemacht, um mich mal gerade so über Wasser zu halten? Dann gibt es den nächsten Punkt und das ist dieser Maßstab. Wann ist ein Lohn denn gerechtfertigt? Warum bekommt der Pilot so viel Geld für 35 Stunden, die er von mir aus in der Woche arbeitet oder für 2 Flüge? Obwohl der ja nur im Cockpit sitzt und ein bisschen fliegt, ich nenne das jetzt mal ganz salopp und ein bisschen unintelligent und für seine 3, 4, 5 Jahre Studium oder Ausbildung und warum jemand anderes, der körperlich aktiver arbeitet und vielleicht noch länger gelernt hat, bekommt viel weniger. Also ich glaube, das ist eigentlich der Punkt, worum es geht. Man könnte sich natürlich auch fragen, wir kommen zu unserer Freundin Taylor Swift. Ja, natürlich, aber zu unserer Freundin Taylor Swift, die Milliarden verdient, arbeitet die hart?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass sie sehr hart arbeitet. Aber natürlich ist die Relation eine andere. In dem Moment, wo du Millionen, Hunderte von Millionen Fans und Menschen auf der Welt bewegen kannst, wenn du denen einen Mehrwert schenken kannst durch dein Dasein, durch deine Vorbildfunktion, dadurch, dass du relatable bist und Themen ansprichst, die für diese Menschen im Leben wichtig sind. In dem Moment, wo du für die einen Wert schaffst, finde ich schon, dass das eine Rechtfertigung ist, ne?
Aber also, jetzt wägen wir das mal auf mit der Altenpflegerin, die sich jeden Tag krumm und buckelig macht, Pampers wechseln muss bei alten Menschen, die sauber halten muss, die füttern muss, die körperlich die hin und her tragen muss, die so viel Leid mitbekommt. Jetzt wägen wir das mal auf mit einem Soldaten oder Polizisten, die sich für die Gesellschaft aktiv einsetzen, um dein Leben zu schützen. Jetzt wägen wir so viele Sachen mal miteinander auf. Ich glaube einfach, dass das sehr, 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 sehr schwer ist und eine absolute Sache von Empfindung ist. Und das, was die Gen Z eigentlich, glaube ich, nur sagen möchte, weil ich gehöre ja auch nicht zu dieser Generation, ist, sucht euch einfach genau aus, womit ihr euer Geld verdienen möchtet. Das Wichtigste ist, dass ihr Spaß daran habt, dass es nicht nur darum geht, Umsatz zu machen, sondern dass eure Lebensqualität darunter nicht mehr leidet. Und da muss ich der Generation zum Teil recht geben, weil meine Vorfahren oder auch meine Generation, ich glaube nicht, dass da jeder Bock auf seinen Job hat und ich glaube auch nicht, dass die, obwohl sie so viel und so hart arbeiten, sich Träume erfüllen können. Und ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel, ich verstehe das voll und ganz, ich bin da zum Teil auch bei dir, aber ich finde auch, dass zu wissen, was du später in deinem Beruf, den du erlernen möchtest, den du studierst und so weiter, zu wissen, was du dort verdienst, und das sind ja 3 Google-Klicks entfernt, kann ja ganz leicht heutzutage, auch damals, als wir in der Schule waren und Praktika machen mussten, sind wir ins Arbeitsamt, zum Arbeitsberatung mussten wir hingehen im Rahmen des Praktikums und uns beraten lassen, was man dann später für einen Beruf machen kann. Und dann wurde dir gesagt, in dem Beruf wird das dein Gehalt sein, in dem Beruf wird das dein Gehalt sein. Und ich verstehe, dass bestimmte Berufsgruppen mehr Geld verdient hätten, weil sie meiner Meinung nach einen ganz großen Beitrag leisten in dieser Welt, für das Sozialwohl irgendwie wichtig sind, wenn wir zum Beispiel in die Pflege und Co. reingehen. Das finde ich ein sehr schönes Beispiel. Da bin ich absolut d'accord. Diese Menschen sollten besser verdienen. Diese Menschen sollten einen sehr viel höheren Stundenlohn haben. Aber ich finde es schwierig, wenn sich diese Menschen dann so krass beschweren, weil sie ja irgendwo auch wussten, worauf sie sich einlassen. Jeder Mensch, der einen bestimmten Beruf erlernt, weiß doch später, was er damit verdienen wird. Oder sehe ich das falsch?
Ich weiß absolut, was du meinst. Das ist eine Frage, die ich mir zum Beispiel immer wieder stelle, wenn es einen neuen Streik gibt. Ständig ist irgendeiner ja am Streiken.
Ihr habt doch den Vertrag unterschrieben.
Irgendeine Gewerkschaft geht ja immer auf die Barrikaden. Und ich möchte niemanden zu nahe treten, aber ich habe mich auch schon ganz oft gefragt, als ihr den Arbeitsvertrag unterschrieben habt, wusstet ihr doch, worauf ihr euch einlasst. What you see is what you get. Und dann hinterher auf den Boden zu stampfen und zu sagen, aber jetzt bin ich in der großen Masse nun mal stärker. Aber jetzt müssen wir die gegnerische Partei auch wieder hinterfragen. Es lernt zum Beispiel niemand mehr ein Handwerk, weil die Leute mittlerweile wissen, wie die Bedingungen sind. Du lernst ein Handwerk, das heißt, du bist körperlich aktiv, du arbeitest 40 Stunden bei Wind und Wetter.
Kannst aber gut Geld verdienen.
Ja klar, bekommst wahrscheinlich kein 13. Gehalt, bist respektlos unterbezahlt und wenn ich mehr Geld verdienen möchte, bin ich auf mein Arbeiten nebenbei angewiesen, auf den Meisterbrief oder muss auf Trinkgeld hoffen. Und deswegen ist es ja nun mal summa summarum, wie es ist, das Handwerk leidet, keiner lernt mehr ein Handwerk. Das ist die Quintessenz daraus. Die sagen sich, nö, ich unterschreibe diesen Ausbildungsvertrag im Handwerk nicht, weil ich keinen Bock habe, in 5 Jahren mich zu beschweren und auf die Straße zu gehen, weil ich unterbezahlt bin. Deswegen lasse ich es direkt von vornherein bleiben. Das ist ja die Konsequenz, von der wir gerade gesprochen haben. Also stirbt das Handwerk jetzt aus, obwohl wir es dringend brauchen. Ich denke, dass das Fehler im System liegt. Wir müssen Jobs erstmal wieder attraktiv machen durch Arbeitsbedingungen, durch attraktive Gehälter. Wir müssen an dieser allgemeinen Schraube mal ein bisschen drehen, weil ansonsten haben wir nämlich ein Problem. Ein großes Problem. Und das Wichtige ist ja, es gibt ja Länder, die haben das bereits als Vorbild gemacht und da läuft es auch wieder. Es gibt Länder, gerade wenn ich an die skandinavischen Länder denke. Ja. Was meinst du, was du da als Pflegepersonal bekommst? Die ist ja schon fast gleichzusetzen mit einem Chefarzt. Das lohnt sich wieder für die Leute, in die Pflege einzusteigen und so einen Job zu lernen. Was meinst du, was ein Amerika einen Friseurbesuch kostet, was eine Friseurin da verdient? $15,000 im Monat ist da gar nichts. Und die haben keine dreijährige Ausbildung wie wir mit der Berufsschule, Prüfung bei der Innung und einen Meisterbrief. Da gehst du zur Beauty School, 120 Stunden und gut ist.
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud. Or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Liebe Leute da draußen, ihr könnt uns gerne mal schreiben, denn ich möchte eine Sache noch mal ganz kurz in Relation setzen. Ich möchte nicht sagen, diese Berufsgruppen, die wenig verdienen und sich daran dann beschweren, die sind selbst schuld. Das ist nicht unbedingt jetzt mein Fazit des Ganzen, sondern ich bin einfach verwundert jedes Mal aufs Neue darüber, weil ich mir denke, ihr wisst ja, was ihr unterschrieben habt. Und vielleicht war dann auch nicht klar, was für ein krasser Beruf das ist oder wie anstrengend das ist. Lasst uns gerne mal daran teilhaben, wenn ihr zu einer dieser Berufsgruppen gehört, die wenig Geld verdienen, aber diesen Job gerne machen und sich aber drüber ärgern, dass sie wenig Geld verdienen. Dann lasst uns doch gerne mal an eurem Gedankengang teilhaben, würde mich sehr interessieren. Ich möchte jetzt aber kurz das Thema wechseln, wenn das für dich okay ist, denn es ist ja bald der zweite Advent, es ist ja die zweite Adventswoche inzwischen und ich habe mir gedacht, wir können ein kleines bisschen weihnachtlicher werden und ich habe uns, weil das ja inzwischen auch eine der schönsten Kategorien ist, wenn Nicolette singt bei uns, ein paar Weihnachtssongs rausgeholt. Wir haben ja ein Großteil unserer Küchenhelfer und Küchenschaben ist ja ein großer Fan von Nicolettes Gesangskünsten und daher habe ich jetzt mal geguckt, was sind denn eigentlich so die erfolgreichsten Weihnachtssongs aller Zeiten. Nicolette, was glaubst du? Was findet sich dort in den Top 3?
Wham, Last Christmas.
Ich löse es noch nicht auf, sag mal.
Ja, dann Mariah Carey, All I Want for Christmas is You.
Okay.
Und den dritten, den ich dir gebe, wäre Let It Snow.
Okay, also du hast schon mal 2 von 3 richtig. Tatsächlich, ich gehe jetzt einmal diese Chartplatzierung durch. Auf Platz 1 der erfolgreichsten Weihnachtssongs aller Zeiten ist All I Want for Christmas is You von Mariah Carey. Wobei sich das hier, ich habe noch eine zweite Liste gefunden und da schneidet sich das ein bisschen. Also das, je nachdem, was die Statistik ist, ist das anders. Auf jeden Fall Mariah ist ganz weit oben. Und Fun Fact, Mariah Carey ist nach 25 Jahren, nachdem dieser Song rauskommt, erst auf Platz 1 gegangen mit dem Song. Die ist, glaube ich, erst 2019 ist sie zum ersten Mal auf Platz 1 gegangen mit All I Want for Christmas is You, weil nämlich das Chartsystem, wie das berechnet wird, was auf Platz 1 landet, damals geändert wurde. Mhm. Und die Streams dann noch mehr mit reingezählt haben. Und der Song, der wird ja jedes Jahr so hart gestreamt. Ich glaube, die macht ja immer noch Multimillionen jedes Jahr nur mit diesem Song. Platz Nummer 2 ist, das hast du auch richtig erkannt, Wham mit Last Christmas.
Kennst du eigentlich noch den Remix von Cardi B?
Last Christmas,
I gave you my ass. Sie singt, Achtung, sie singt, Last Christmas, I gave you my ass, but the very next day you fucked with my friend.
Nein.
Gib mal ein, Cardi B, Last Christmas. Du schmeißt dich weg. Die ist so geil, die Alte. Ich finde die ja eh geil, ne?
Das macht die ja immer auf so Instagram-Live-Geschichten.
Die,
ne?
Die ist so
immer
geil. Also wer Cardi B nicht folgt, wenn die live geht, die ist einfach Königin.
Die ist eine der lustigsten Personen in diesem Showbiz. Das ist unglaublich. Also die hat jeglichen Ruhm verdient. Ich finde die so zum Schreien. Und ich liebe auch ihre Musik und alles. Das ist großartig. Also kenne ich noch nicht, aber ich werde sie mir mal reinziehen. Die haut aber auch Sachen raus. Das ist und das Geilste ist ja die Lache, ne?
Ja, ja, die ist also. Die ist so witzig, ist die.
Ja, George Michael, Rest in Peace auf Platz 2. Wer war eigentlich der zweite bei Wham? Die waren ja zu zweit, ne?
Hä? Rest in Peace kenne ich gar nicht.
George Michael ist tot.
Ja, George Michael ist tot, das weiß ich.
Ja, aber der ist ja von Wham. Rest in Peace. Ruhe in Frieden, George Michael.
Ach so, deswegen hast du das gesagt, Rest in Peace. Ja. Platz 2 ist George Michael, Rest in Peace. Hör, das Lied kenne ich gar nicht.
Scheiße. Remix.
Rest in Peace. Ich so, hab ich noch nie gehört. Ja, ja, ja.
Ja,
also Rest in Peace bedeutet Ruhe in Frieden übersetzt. And there we go.
Platz 3 ist Bob Geldof mit irgendeiner All-Stars-Gruppe, keine Ahnung. Das war Do They Know It's Christmas?
Ja, kennen wir.
Und jetzt pass aber auf, das ist nämlich zweimal vertreten, dieser Song. Und zwar einmal von 1980 und dann später nochmal. Auf Platz 4 der erfolgreichsten Weihnachtssongs. Und ich glaube tatsächlich, dass die Liste, ist eine deutsche Liste, also welche Songs in Deutschland die erfolgreichsten waren. Auf Platz 4 ist Wonderful Dream, Holidays Are Coming von Melanie Thornton.
Ach, furchtbares Lied.
Findest du? Ich finde es so gut.
Also Melanie Thornton, ebenso Rest in Peace, die ist ja bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen.
Parallel mit Alia damals.
Die saßen nicht in einem Flieger, Alia.
Ja, aber ungefähr zeitgleich. Und Lisa Left Eye Lopez, die drei sind in einem Jahr gestorben.
Genau. Und
alle in Unfällen.
Dieses Wonderful Dreams ist ja damals auch Coca-Cola-Titelsong gewesen von der berühmten Coca-Cola-Weihnachtswerbung.
Ich glaube, der war für Coca-Cola gemacht auch extra.
Kann wahrscheinlich sein. Und deswegen ist der Song so erfolgreich und ich finde ihn furchtbar.
Ich finde ihn großartig, weil ich ihre Stimme liebe. Und was die wenigsten Leute vielleicht auch wissen, ist tatsächlich, dass der Weihnachtsmann, wie wir ihn heute kennen, eine Coca-Cola-Erfindung ist.
Ich weiß.
Coca-Cola hat den Weihnachtsmann erfunden. Dieser rote Weihnachtsmann, der war ein Marketinginstrument. Der ist auch rot, weil die Coca-Cola-Dose rot ist. Total abgefahren.
Die Dörfler, wenn sie das jetzt wieder hören, die schimpfen über dich, Candy.
Aber es ist so. Es gab den, der traditionelle Weihnachtsmann, wie wir ihn kennen, ist von Coca-Cola. Es gibt aber auch.
Naja, deswegen nicht. Die Dörfler schimpfen jetzt über dich, weil es keinen Weihnachtsmann gibt. Es gibt das Christkind.
Christkind, genau. Aber es gibt auch einen Weihnachtsmann. Und zwar mehr oder weniger ist der Weihnachtsmann, wie wir ihn heute kennen, von Coca-Cola, dieser Weihnachtsmann, der Rote, ist eine Ableitung von Knecht Ruprecht. Und zwar gibt es ja den Knecht Ruprecht und den Krampus und die kommen ja am 6. Januar. Oder war's am 6., am 6. Dezember ist Nikolaustag.
Zum Nikolaus, genau.
Genau. Und der Sankt Nikolaus ist ja eigentlich ein, was war das, ein Mönch, ein Pfarrer, ein Priester, keine Ahnung, irgendwie sowas, halt ein Heiliger. Und ich glaube, der kam aus der türkischen Rektion. Genau, aus der türkischen Erektion. Aus der türkischen Erektion kam der. Region.
Well, well, well.
Genau, und da haben sie das abgeleitet und haben den Weihnachtsmann draus gemacht. Naja, egal. Ja,
kann ich mal kurz vom Thema ablenken?
Okay, wir haben noch ein paar Plätze, aber ja.
Also, am 6. Dezember ist ja
Du bist eingefroren. Nicolette, du bist weg.
Aber hörst du mich nicht mehr?
Kaum will sie was fragen, ist sie weg. Jetzt bist du wieder da.
Aber ja, ich habe dich die ganze Zeit gehört.
Okay, was war deine Frage?
Am 6. Dezember ist ja Sankt Nikolaustag und da kommt der Nikolaus ja mit dem Knecht Ruprecht. Ich glaube, der Krampus ist zum Beispiel in Österreich vertreten oder in der Schweiz. Also ist ja auch egal, am Ende sind das ja immer so hässliche Gestalten, die Kinder immer rügen sollen.
Ja.
Und ich finde ja, dass diese Nikolaus-Scheiße ja wirklich eine Katastrophe ist. Dann sitzt da so ein kleiner Perversling verkleidet als Nikolaus in so einem langen Rock und mit so einem Plastikbart.
In der Einkaufshalle.
Ja, und dann werden die, dann in Amerika müssen die Kinder ja auf den Schoß, finde ich ja auch sehr eklig. Und in Deutschland sitzt der Nikolaus ja auf einem Stuhl, dann müssen die Kinder einzeln vortreten und werden dann vor versammelter Mannschaft gerügt und gedemütigt. Und dann wird erstmal aufgezählt, was an dem Kind so böse ist. Und das Kind darf natürlich erst dann sein billiges Geschenk haben, wenn es verspricht, im nächsten Jahr lieb zu sein. Und das ist natürlich ein Arrangement von den Eltern. Die sagen natürlich dann diesem perversen Schauspieler, was das Kind alles so falsch gemacht hat. Ja, ich bin da ganz rigoros. Ich finde es wirklich eine Perversität. Und die sagen ja dann diesem Schauspieler immer, womit er das Kind dann halt bestrafen soll. Und ein erwachsener Mann geilt sich dann darauf auf, kleine Kinder irgendwie zur Sau zu machen. Und dieser Krampus... Ja, es ist ja wirklich so. Also ich finde das beschämend. Und dieser Krampus, der dann, glaube ich, aus Österreich kommt, das ist ja nochmal eine krassere Nummer. Der ist ja wirklich ganz unheimlich gespenstisch verkleidet. Und der kommt ja dann in den Raum und macht den Kindern Angst. Und es gibt TikToks darüber, wie Kinder schreien, heulen und davonlaufen. Die Eltern sind ja dann auch so widerlich und filmen das Ganze dann auch noch und stellen das dann online und machen sich darüber lustig, wie die Kinder eine Panikattacke nach der nächsten bekommen. Und ich wollte dich mal fragen, was du von diesem Tag hältst, weil wie man bei mir leicht raushört, ich bin eine große Gegnerin von dem Rotz.
Ja, also ich finde sowieso mit Verboten und mit Strafe zu arbeiten bei Kindern was ganz Schwieriges. Und wenn du dir gerade den Krampus jetzt als Beispiel mal nimmst, wenn wir an unsere Kindheit, unsere Kindesgeschichten denken, ne, der Struwwelpeter oder Gebrüder Grimm, das sind ja alles Geschichten.
Das Mädchen mit den Zündhölzern.
Genau, das sind ja alles Geschichten und Märchen, die ja die Moral von der Geschichte ist, spiele mit dem Feuer nicht. Ne? Also es geht immer um Verbote. Es zeigt immer auf, dass wenn du das und das machst, hat das eine gewisse Konsequenz. Aber das tut es ja auch immer in einer sehr extremen Art und Weise. Und das ist ja absolut nicht mehr zeitgemäß. Wir haben ja inzwischen verstanden, dass man Konsequenzen auf sein Handeln Kindern auch anders beibringen kann. Und zwar nicht mit so gräulichen Geschichten und so Grausamkeiten. Das ist ja schon wirklich fast abartig. Ne? Auf der anderen Seite, wir leben ja auch noch, auch wenn wir mit diesen Geschichten groß geworden sind.
Ja, aber es muss doch irgendwie nicht sein. Das ist ja auch so eine doppelte Zunge. Auf der einen Seite willst du dein Kind ja auch beschützen. Und wenn irgendjemand dein Kind auf der Straße zur Sau machen würde, würdest du auch einschreiten. Aber an so einem Nikolaustag ist das mal wieder in Ordnung, was natürlich von der Kirche wieder veranstaltet wurde. Das hat ja immer eine Doppelmoral. Da ist es nämlich vollkommen in Ordnung, wenn dein Kind sich dann vor versammelter Mannschaft schämt. Das hat ja was mit Schamgefühl zu tun. Und dann stehst du als Erwachsener drumherum und findest das dann auch noch unterhaltsam und nutzt das für dein Entertainment. Ich finde das ganz uncool.
Ich glaube aber auch, dass ganz viele Eltern, zumindest war das bei uns damals so und auch bei meinen Freunden, dass die Weihnachten und auch Nikolaus so als Druckmittel für ihre Kinder benutzt haben, damit die Kinder irgendwie letzten Tage im Jahr irgendwie nochmal gescheit sind und nicht so viel Scheiße bauen. So, hey, wenn du dieses Jahr nett bist und höflich bist und irgendwie deinen Scheiß zusammenkriegst, dann kriegst du ein Geschenk. Und wenn nicht, kriegst du kein Geschenk, kriegst nur ein kleines Geschenk oder kriegst irgendwie die Rute oder sowas, ne? Also das, aber so wirklich funktionieren tut es auch nicht. Also es funktioniert doch nicht.
Ich finde es nicht gut, möchte ich hiermit zum Ausdruck bringen. Mach bitte weiter mit deiner Chartshow. Ich bin ganz gespannt.
Okay. Auf Platz 5 der erfolgreichsten Weihnachtssongs in Deutschland der letzten paar Jahre ist Halleluja von, und jetzt halt dich fest, das finde ich sehr überraschend, Pentatonix, die A Cappella-Gruppe. Die A Cappella-Gruppe aus den USA, die vor 10 Jahren, glaube ich, berühmt geworden ist, weil sie auf YouTube eine der ersten Gesangsgruppen waren. Die haben ihre A Cappella-Songs dort hochgeladen und sind ja zu Weltruhm, sind die aufgestiegen irgendwie und haben dann Engagements in irgendwelchen Mall-Eröffnungen in Dubai für Millionen von Dollar gemacht und so. Die haben Halleluja mal gecovert oder gesungen und das ist auf Platz 5, hat irgendwie ein paar Millionen Platten verkauft, finde ich abgefahren. Auf Platz 6 findet sich Do They Know It's Christmas After All? Nicht zu verwechseln mit Do They Know It's Christmas auf Platz 3 von Bob Geldof, sondern Do They Know It's Christmas After All, Platz 6, auch geschrieben von Bob Geldof. Und zwar ist das eine Neuauflage dieses Songs aus den 80ern. Und das waren die TV All-Stars. Und wer sich daran erinnern kann, in den 2000ern waren ja die ganzen Castingshows, wenn es um Gesang ging, ganz, ganz groß. Und bei diesen TV All-Stars waren unter anderem auch die No Angels dabei.
Mit Broses haben die am Klavier die Bridge gesungen.
War da nicht auch Alexander Klaas dabei und so und Juliette Schoppmann irgendwie?
Die waren alle mit dabei, ja, die haben da alle mitgewirkt. Das war ja eine große Truppe von 25 Jahren. Da war auch dieser Nektarius von DSDS mit dabei.
Ja.
Dann von Star Search, die Kids waren mit dabei. Ja, das war eine tolle Version.
Genau, und das ist immer noch so beliebt, dass das auf Platz 6 ist aktuell. Also wenn ihr euch daran noch erinnern könnt, dann wisst ihr, ihr seid alt. Ihr seid richtig alt.
There you go.
Platz 7 kenne ich nicht, aber da habe ich auch eine lustige Geschichte dazu. Und zwar ist Platz 7 Küss mich, halt mich, lieb mich.
Doch, das ist von Ellie, wie heißt die?
Ellie Ella Endlich.
Ja, und soll ich dir mal sagen, wer Ella Endlich eigentlich ist?
Ja, bitte.
Kennst du noch Junior, die Sängerin?
Nein, nee.
It's funny, so, so funny.
War das so eine Teenage-Pop-Sängerin?
Ja, so von 99, 2000. Und das war Junior. Die hat auch gesungen, Hands up, you're breaking the law. Don't you know that he's my guy? Das war Junior. Und die ist Ella Endlich. Und Ella Endlich ist ja eines der größten, ich glaube, Musical-Stars in Deutschland. Und dieser Song Halt mich ist doch, glaube ich, von der Neuauflage von irgendeinem Wintermärchen, Aschenbrödel oder so.
Mensch, bist du informiert. Küss mich, halt mich, lieb mich.
Küss mich, ist, lieb mich.
Genau, das ist der Titelsong, eine deutsche Neuinterpretation der Titelmelodie von Drei Haselnüsse für Aschenbrödel.
Hey, gewonnen, Günther Jauch.
Und das ist ja so ein, damals diese ganzen Kinderfilme und auch diese ganzen Weihnachtsmärchen, die in den, keine Ahnung, wann war das, in den 60ern, 70ern in Tschechien produziert worden sind. Und dann waren die in Deutschland ganz, ganz groß. Ne?
Ja,
also das haben ja die Deutschen geliebt, diese tschechischen Märchen. Und das war auch eins von diesen Märchen, das da verfilmt worden ist in so einer tschechischen Produktion, glaube ich. Ihr könnt, also Bambi Mercury wüsste das jetzt besser. Ich war nämlich tatsächlich in diesem Schloss, wo das gedreht worden ist, das Original aus den 60er, 70ern. Da habe ich zusammen mit ein paar anderen Leuten die Neuverfilmung von, was war das, Drei Engel für Charlie gemacht. Da war ich als Komparsin gebucht und durfte 3 Tage auf diesem Schloss drehen bei Eiseskälte. Und dieses scheiß Schloss war nicht beheizt. Sie hatten da keine Heizung eingebaut. Das war irgendwo in der Nähe von Dresden. Und aus meiner Komparsenrolle wurde auf einmal so eine größere Rolle, wo ich dann auch was sprechen durfte, weil die Regisseurin, diese Blonde, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, die ist aber super bekannt in den USA, die hat auch ganz große Blockbuster gemacht, die hat mich als Komparsin in Drag dort damals gesehen und fand mich so geil, dass sie gesagt hat, okay, ich stell dich jetzt hinter Kristen, wie hieß die von Twilight, wie heißt die?
Kristen David?
Nein, die von Twilight.
Weiß ich nicht. Kristen Gunn?
Du weißt aber, die mit Robert Pattinson zusammen
ja,
war.
Ich weiß
ne?
nicht, wie sie heißt. Ja,
ja die halt. Ne? Hinter Frau die hat sie sich gestellt. Genau, und dann durfte ich 2 Tage mit der zusammen drehen, hatte auch so einen Sprechpart und das war total süß. Das habe ich auf diesem wie heißt das, Aschenbrödel-Schloss da erleben dürfen. So schließt sich der Kreis wieder. Okay. Platz 8, und das ist jetzt auch der letzte Platz, weil 9 und 10 habe ich irgendwie nicht rauskopiert, warum auch immer. Platz 8 ist auf einer anderen Liste Platz 1. Platz 8 ist White Christmas von, wüsstest du, wer das gesungen hat? 1942 wurde das aufgenommen. Das ist von
Frank
Bing,
Sinatra?
Na, fast. Bing Crosby. Bing Crosby hat 1942 White Christmas aufgenommen. Das ist I'm dreaming of a white Christmas. Und das ist ein absoluter Klassiker. Und hier steht, schon ein Jahr nach der Veröffentlichung wurde das Stück geschrieben von Irving Berlin, so heißt die Person, für den Film Holiday Inn mit dem Oscar für den besten Filmsong ausgezeichnet. Mhm. Interesting. Dann habe ich noch zwei andere interessante Musik-Weihnachts-Facts rausgefunden. Und zwar, das meistverkaufte Weihnachtsalbum aller Zeiten ist bereits 1957 aufgenommen worden. Erstaunlich, dass es bis heute nicht den Platz 1 der Weihnachtsalben-Hitparade hat räumen müssen. Und zwar ist das das Elvis Christmas Album. Ist das erfolgreichste Weihnachtsalbum aller Zeiten.
Ich vermisse auf deiner gesamten Chartliste Michael Bublé.
Ja, der hat es irgendwie nicht geschafft.
Und wo ist von Bing Crosby Driving Home for Christmas?
Driving Home for Christmas. Keine Ahnung. Na, wie gesagt, das sind ja die deutschen Charts für die erfolgreichsten Weihnachtssongs.
Ach so,
ne?
Ach so, I got it.
You got it. All I Want for Christmas, dieser Song von Mariah Carey, gehört ohne Frage mit in die Liste der berühmtesten Weihnachtslieder aller Zeiten. Hat es im Dezember 2019 zum ersten Mal auf Platz 1 geschafft in den US-amerikanischen Billboard Top 100 Charts. Ja, jetzt seid ihr ein bisschen schlauer. Das war unsere Top 8 der erfolgreichsten deutschen Weihnachtssongs.
Vielen Dank für diese Expertise.
Sehr gerne. Was ist denn dein Weihnachtssong? Taylor Swift hat ja leider noch kein Weihnachtsalbum rausgebracht. Mhm. Ich weiß, das wäre dann sonst sein Platz 1 geworden. Aber was hörst du gerne für Musik an Weihnachten?
Also ich würde sagen, ich mache einfach immer irgendeine Playlist an bei Spotify. Auch wenn mir diese Klassiker eigentlich schon so zum Hals raushängen. Also ich würde behaupten, ich höre jetzt nicht nochmal Last Christmas von Wham. Und auch die Mariah kann ich mir einmal anhören und dann geht's nicht mehr. Ich höre schon gerne Michael Bublé. Ich finde den toll, ich finde den sexy.
Ich bin aber auch so eine Person, die Mariah Carey All I Want for Christmas, die das auch schon im Juli oder im August hört. Ne? Ich höre den nicht nur zur Saison, ich höre den das ganze Jahr über.
Was ich auch toll finde, ist Sia. Die hat ja auch tolle Weihnachtslieder, aber ich mag sie ja auch total gerne. Ich finde, sie ist eine großartige Künstlerin.
Und du, die kannst du ja auch buchen. Die kannst du ja auch an deinen Esstisch buchen und dann singt die da ganz awkward.
Ich habe das Video gesehen, Unstoppable.
Da gibt es ja viele von.
Ja.
Ganz viele, an verschiedenen Esstischen sitzt die und singt einfach und wird vorgeführt wie so ein Zirkuspferd von den
Gastgebern. Ja, ich finde es auch peinlich. Und Kelly Clarkson hat ja auch ein tolles Weihnachtsalbum. Und mein Lieblingssong zu Weihnachten, ach, dass ich das überhaupt vergessen habe, ist von Leona Lewis, One More Night.
Leona Lewis ist für mich eine Persona non grata, das muss ich hier sagen. Diese Frau hat mich damals bei Queen of Drags aus der Sendung geschmissen. Leona Lewis ist daran schuld, dass ich nicht den Platz 1 in dieser Sendung gemacht habe, sondern schon in der Hälfte der Sendungen meine High Heels packen musste und verpissen durfte. Ich kenne diese Frau nicht mehr. Egal wie groß ihre Stimme ist.
Claudia kennt die auch nicht. In Paris kennt man die auch nicht.
Korrekt. Aber was hattest du davor gesagt?
Kelly Clarkson hat ein tolles Weihnachtsalbum.
Kelly Clarkson ist ja meiner Meinung nach eine der größten Stimmen unserer Generation. Denn egal, welchen Song Kelly Clarkson in ihrer Talkshow covert, der ist jedes Mal besser als das Original. Jedes Mal. Egal, welchen Song die singt, das macht die ja in ihrer Talkshow, singt die ja jeden Tag einen anderen Song von einem anderen Künstler, einer anderen Künstlerin. Unglaublich.
Wobei Ariana Grande covert ja auch oft Lieder von anderen. Das hört sich auch oft geiler an als das Original.
Unpopular Opinion. Kelly Clarkson ist die bessere Sängerin im Vergleich zu Ariana Grande, finde ich.
Ja, kann man aber auch schwer vergleichen. Kelly Clarkson ist eine Rockröhre und Ariana Grande ist halt so ein fiepsendes Mäuschen.
Ist halt
die
Pop,
aber ganz toll andere Stars interpretieren kann, ne? Imitieren
ja,
kann.
Ja, die ist mega. Richtig gut. Wenn sie Celine Dion macht, ne?
Talented.
Geil. Hat Celine Dion eigentlich ein Weihnachtsalbum?
Celine Dion, nein, aber die hat ein Kinderalbum für Babys mit Kinderliedern, das ist total schön. Und ich hoffe, dass es Celine Dion gut geht, weil die ist ja wirklich...
Na, aber die ist ja unheilbar krank, ne? Das ist,
ja, da geht's, glaube ich, ja keine Heilung. Gut. Also,
ich glaube auch nicht, dass sie zurückkommen wird. Sehr, sehr traurig, weil ich die wirklich auch sehr toll finde. Vor allem finde ich die auch so unglaublich lustig in Interviews. Die ist ja super cringe. Also wenn du dir Interviews von Celine Dion anguckst, die
wir
hat ja den
doch
schlimmsten
mal eine Folge,
Humor.
Oder? Da haben wir über sie gesprochen. Da habe ich doch noch gesagt, die ist immer so fies in so Interviews.
Fies finde ich, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich finde die unglaublich lustig und cringe. Die nimmt sich halt selbst nicht ernst und die fängt an mit irgendwelchen albernen Schabernack in Interviews, wo du so denkst, okay, wow, du bist einer der größten Stars aller Zeiten und ja, sehr sympathisch auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, liebe Celine Dion, wenn du das jetzt hier hörst, wir hoffen, dass es dir bald, dass du einen milden Verlauf hast, so.
Ja, das wünschen wir auf jeden Fall. Nicolette, du hast ja einen Aufruf gestartet bei uns auf Teufelsküche, der Podcast, unserem Instagram-Account, der fast die 6.000 geknackt hat. Wahrscheinlich, wenn ihr das hört, wird er schon die 6.000 Follower geknackt haben.
Klar.
Vielen lieben Dank.
Ich habe gesagt, bis Silvester 10.000 und da treiben wir jetzt alle zu. Ja, das muss doch mal funktionieren. Diese Scheißsache mit den Followern, warum gehen einem Follower flöten, warum liked keiner mehr Bilder, warum folgt einem einer niemand mehr? Dieses Instagram verramscht, bitte lasst uns zurück zu den guten alten Tagen gehen und auf Folgen drücken.
Also wenn ihr bei Teufelsküche Folgen drückt, dann schaut auch gerne nochmal bei mir vorbei, denn mir fehlen nur noch ungefähr 3.000 Follower, dann habe ich die 100.000 voll und das ist so ein Riesenmeilenstein. Kannst du dich noch erinnern, wann du die 100.000 geknackt hast und wie war das?
Ja, ich lag auf jeden Fall abends im Bett, der Alex hat noch eine Story drüber gemacht und als ich die 200.000 Follower geknackt habe...
Ging das schnell dann?
Damals ging das schnell, ja. Damals ging doch alles schnell. Mittlerweile bin ich ja bald wieder bei 200.000, wenn ich noch mehr verliere. Und damals, als ich die 200.000 Follower geknackt habe, war ich auf einer Fetischparty und habe mich total gefreut.
Was war das für eine Fetischparty?
Naja, in Berlin gibt es ja den KitKat Club, den berühmten. Mhm. Und davon gibt es ja auch so Franchise-Partys.
Bedeutet, ach, wirklich?
Es gibt, ja, total. Es gibt die Guilty, es gibt die Black, es gibt die Pleasure. Das sind so Franchise-Partys, die halt auch mit dem gleichen Schemata funktionieren. Bedeutet, Leute dürfen sich geil anziehen, Handys werden
in anderen
abgeklebt.
Städten?
Ja.
Ah ja.
So, und da gibt es dann auch immer spezielle Räume, wo die Leute miteinander Geschlechtsverkehr haben. Und ich war damals dann, als ich die 200.000 geknackt habe, zum ersten Mal auf so einer Fetischparty. Und das war das Geilste, was ich je erlebt habe. Und ich und meine Mädels möchten da auf jeden Fall auch nochmal hin. Das hat nämlich super Spaß gemacht. Nee, wir hatten
keinen Sex. In welcher Stadt war das?
In Düsseldorf. Uns hat niemand begrapscht. Die Leute waren mega nett, super cool drauf. Die geilste Mucke, die geilsten Drinks. Super angenehm von der Fülle her. Ich war natürlich auch in diesem Raum und habe mal geguckt, was da so passiert. Ich fand es großartig. Kann ich nur empfehlen.
Also ich war ja früher auch in meinen wilden Jahren, in den ganz, ganz wilden Jahren, war ich ja auch viel im KitKat unterwegs. Mhm. Und hier in Berlin, das ist, wie du gesagt hast, ein Club, der sehr frei ist. Also du kannst da komplett frei sein. Du hast auch Handyverbot, darfst das Handy nicht rausholen. Wow, die Kamera wird
frei.
Ja. Und ich hab's da auch knallen lassen. Ich sag's dir. Ich hatte schon Sex auf dem Dancefloor im KitKat. Und ich bereue nichts.
She ain't regret nothing. Nothing.
Genau. Auf jeden Fall hast du eine tolle Umfrage gemacht. Die Leute konnten uns ihre Fragen, ihre Probleme, ihre Kommentare einfach mal zuschicken. Und ich habe dann natürlich auch gerade mal reingeschaut. Und ich dachte, wir haben jetzt noch so ungefähr 10 Minuten für unsere Küchenschaben-Folge. Und da können wir ein, zwei Fragen beantworten. Und dann gehen wir ins Dessert und werden dort noch die restlichen Fragen beantworten. Mhm. Willst du vielleicht schon mal eine raus? Oder warte, ich hab schon eine, die ich auf jeden Fall beantworten möchte. Mhm. Und zwar, da ist jetzt auch deine Expertise gefragt. Ich finde das, wir nennen natürlich keine Namen, ne? Das war uns eine Lehre, dass das einmal passiert ist. Hier schreibt anonym, er ist nicht von seiner Frau geschieden. Soll ich ihm ein Ultimatum stellen, ja oder nein?
Hä? Es liegt doch schon ein Fehler in der Fragestellung, oder nicht?
Du kannst doch nicht 10 Jahre mit jemandem in einer festen, monogamen Beziehung sein und der Typ ist immer noch mit seiner Frau verheiratet?
Dann ist es doch gar nicht, also es kann ja auch, naja gut, es gibt ja auch Menschen, die sind noch verheiratet, aber die leben getrennt, das ist ja gar kein Problem. Die Frage,
erzähl du mal weiter, ich mach die Tür auf.
Gerne, also. Hier kommt meine Meinung. Ich weiß nicht genau, wie der Fragesteller, die Fragestellerin das meint. Der Mensch ist seit 10 Jahren in einer Beziehung mit einem Menschen, der immer noch verheiratet ist. Lebt derjenige jetzt noch mit Ehepartner zusammen oder ist der einfach nur verheiratet? Es gibt ja Menschen, die lassen sich nicht scheiden, weil das keinen Sinn macht. Dann musst du überlegen, ob das was für dich ist. Aber du hast ja keine monogame Beziehung, wenn dein Partner mit jemand anderem noch in der Beziehung ist. Oder wie verstehst du die Frage?
Ich verstehe die Frage so, dass die sich kennengelernt haben, als der Mann schon in Trennung war mit der Ehefrau und jetzt seit 10 Jahren mit der neuen Freundin zusammen ist, aber sich hat nie scheiden lassen.
Aber manche möchten sich nicht scheiden lassen.
Aber warum lässt du dich denn nicht scheiden, wenn du schon 10 Jahre in einer neuen Beziehung bist? Was ist denn da los?
Naja, es gibt schon Gründe dafür, warum Leute sich nicht trennen. Das können zum
Kinder
Beispiel
wären der einzige Grund.
Kinder kann ein Grund sein. Das kann aber auch sein, dass vielleicht Häuser oder Firmen im Spiel sind. Das kann aber auch sein, dass sich Leute nicht scheiden lassen, weil sie noch gut miteinander auskommen. Oder vielleicht die Rente für jemand anderen ist. Ja, mein Geschmack ist das auch nicht, aber die werden ja ihren Grund dafür haben. Sie wird ja irgendwann mal ihren Mann danach gefragt haben, warum er sich nicht scheiden lässt.
Hallo, Dankeschön.
Ciao. Was ist denn da los bei der Candy? Klingelt die ganze Zeit an der Tür. Naja, aber wie dem auch sei, ich weiß nicht, was der Grund ist, warum ihr euch nicht scheiden lasst, aber müsst ihr drüber sprechen. Der würde mich jetzt mal interessieren, der Grund.
Estée Lauder hat mir ein Paket geschickt. Süß.
Nett.
Das ist wieder
ein Paket von Mac und die stinken immer nach Zigarette.
Nein, das hatte ich noch nicht, zum Glück.
Alle Mac-Pakete stinken nach Zigarette, als wenn da im Lager gequalmt wird bis zum geht nicht mehr. Ist ganz eklig.
Oh Mann. Ich glaube tatsächlich, dass wir von außen diese Situation nicht ganz so... Ich kann nicht sagen, ob ich da ein Ultimatum jetzt stellen würde oder nicht, wenn... Kommt halt drauf an, was die Grundvoraussetzung war, ne? Als du dich hast als ihr euch kennengelernt habt, du und dein neuer Freund, neu seit 10 Jahren. Wie gesagt, es gibt ja wahrscheinlich einen Grund, warum er sich nicht scheiden lässt. Wenn der Grund allerdings einfach nur ist, weil er zu bequem ist, dann finde ich das auch kacke. Auf der anderen Seite, was ändert sich denn für dich als Frau? Was ändert sich denn für dich, dass sich dein Partner nicht scheiden lässt? Hast du das
zum
Gefühl,
Beispiel dass die Rente? Also stell dir mal vor, der war nur 2 Jahre mit der Frau verheiratet, du bist aber jetzt 20 mit dem zusammen, dann stirbt derjenige und deine Ex-Frau oder deine Noch-Frau kassiert die ganze Rente oder die Häuser und alles, was man sich angeschafft hat. Da geht's ja auch um eine Gütertrennung. Wenn du immer noch verheiratet bist, das ist schon eine Hausnummer, das wäre ganz interessant. Aber hier ist noch eine interessante Frage. Soll ich sie mal vorlesen?
Ja, bitte.
Hey, es geht auf Weihnachten zu. Wie handelt ihr kontroverse Themen beim Weihnachtsessen? Candy, there you go.
Boah, das ist richtig. Also die Sache ist ja, dass ich mich diesem Thema seit 10 Jahren erfolgreich entziehe. Es gibt ja einen Grund, warum ich nicht mehr in die Heimat fahre.
Ja.
Ich habe zum Beispiel Familienmitglieder, die super homophob sind, die mit meinem queeren Lifestyle gar nicht klarkommen. Und ich entziehe mich dem einfach. Ich bin nicht mehr bereit, meine Feiertage und mein wohlverdiente Ruhe an diesen Tagen zu opfern, um mich mit Menschen auseinandersetzen zu müssen, die meinen Seelenfrieden irgendwie besudeln. Das kann ich nicht. Natürlich, ich glaube, bei jedem Familienessen gibt es irgendwie Themen, wo es ein bisschen hitziger hergehen kann, wenn Eltern irgendwie eine andere Idee von deinem Lifestyle haben als du und so weiter. Aber das ist ja ganz normal, das ist ja in jeder Familie so. Ich glaube, ich habe mal gehört, es gibt ja so ein paar Regeln für, wenn du auf Partys bist oder bei Dinner eingeladen bist, wo verschiedene Leute zusammenkommen. Über Politik und Religion wird nicht gesprochen. Und das hat auch einen Grund, finde ich. Weil das Themen sind, da ist es ganz schwierig zusammenzukommen und das so hitzig debattiert werden kann, dass da sehr schnell die Stimmung raus ist und die Luft raus ist. Also ich würde sagen, Religion und Politik nicht besprechen und alles andere, ja, I don't know. Wie ist es bei euch? Ist bei euch Streit an Feiertagen auch mal?
Nee, Streit gar nicht, aber ich habe ja auch Familienmitglieder, die an Werte vertreten, die ich nicht gut finde, die nicht meine Werte sind. Und ich zum Beispiel reduziere Weihnachten auch immer nur auf einen Tag, wo ich zur Familie fahre. Das heißt, alle müssen sich bitte absprechen, wann wir uns sehen. Und dann freue ich mich auch auf den Tag. Und allgemein bei so Familientreffen kann es immer mal sein, dass Themen fallen, die ich unmöglich finde. Eigentlich sogar jedes Mal schlimme Themen, die ich auch wirklich katastrophal finde. Ich habe aber meinen Weg gefunden. Ich kann das für 3-4 Stunden aushalten. Ich halte meine Fresse, ich esse dann weiter, ich höre gar nicht zu oder ich gucke blöd in den Raum rein oder unterhalte mich mit meinem Vater, weil mit dem bin ich immer auf einer Ebene. Und dann nach 4-5 Stunden drücke ich alle und sage so, Dankeschön, war schön mit euch und fahre nach Hause und hab meine Ruhe. Also das ist so meine Methode, um damit klarzukommen. Weil am Ende hast du ja nur 2 Möglichkeiten. Entweder du machst es wie du entziehst dich der ganzen Situation und sagst dir, ich möchte mich dem Ganzen nicht aussetzen. Oder du machst es wie ich und ziehst es dir einfach rein, hältst aber dann die Klappe, weil sich zu beschweren oder zu zanken ist jetzt auch nicht die Lösung. Ich muss aber dazu sagen, dass die Themen, die bei uns fallen, nicht an mich persönlich gerichtet sind, sondern das sind einfach allgemeine Einstellungen, die ich katastrophal finde und teilweise auch nicht so semi-intelligent, wenn das Sachen wären, von
so
denen.
So Bild-Zeitungsniveau, ne?
Ja, so Kneipenniveau.
Ja.
Und wenn ich mich persönlich angegriffen fühlen würde von meiner eigenen Sippe, dann würde ich da auch sofort brechen, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich lebe ja nach dem Motto, nur weil es Familie ist, musst du mit denen nicht abhängen. Aber gut, wenn Leute, weiß ich nicht, so Rechtsradikale oder so Themen auf den Tisch bringen oder auch emotional abstinente Themen oder sich lustig machen über Menschen, die auf Fleisch verzichten.
Boah, jedes Mal, immer. Das war jedes Mal das Thema bei uns. Und das hat mich so genervt, weil ich mich dann, es ist ja schön und gut, dass du nicht vegan oder vegetarisch leben möchtest. Ich habe mich noch nie an einen Esstisch gesetzt und habe den Moralapostel gespielt, noch nie. Ich habe noch nie dieses Thema an den Tisch gebracht, außer dass ich gesagt habe, ist da Speck drin in der Kartoffelsuppe? Das ist das Einzige, was ich gefragt habe, weil ich es wissen wollte, weil ich dann die Kartoffelsuppe nicht esse. Und daraus ist dann jedes Mal eine Grundsatzdiskussion und man macht sich über mich lustig und man weiß es besser und ich finde, und halt auch auf so einem Bild-Zeitungs-Kneipen-Niveau, ne, wo ich denke, ich kann dich und deine Argumentation nicht ernst nehmen und fühle mich selbst nicht ernst genommen. Das ist doch eine Katastrophe jedes Jahr aufs Neue und deswegen, ciao, gar keinen Bock drauf.
Ich bin ja ganz oft in so Situationen, jetzt nicht nur mit der Familie, sondern vielleicht ja auch mal mit fremden Menschen, wo irgendeine Meinung fällt, die ich nicht vertrete. Und da checke ich immer so mein Energielevel ab, ob ich jetzt Bock habe, in die Diskussion zu gehen. Und am Ende führt es ja sowieso immer ins Nichts. Oder ob ich es einfach bleiben lasse und es mal für eine Stunde aushalte. Und dann mache ich die Faust in der Tasche. Ich wäge das immer dann situationsbedingt ab. Aber an Weihnachten, ich möchte meine Familie sehen für einen Tag, hauptsächlich ja auch meine Nichte, und dann halte ich für 4 Stunden einfach schon mal die Klappe und dann fahre ich zurück in meine Welt, in mein Leben, was ich für ausgesprochen ausgezeichnet habe, und bin dann auch froh, dass ich wieder für ein paar Wochen Ruhe habe. So handhabe ich.
Und das kann ich halt nicht. Ich bin schon immer ein Rebell gewesen.
Versteh
ich bin schon
total.
Immer. Ich kann nicht meine Fresse halten. Und sei
Versteh
das jetzt auch
total.
Zum Beispiel, wenn ich irgendwo auf einem Geburtstag bin und da kommt ein Thema auf. Und ich bin der Meinung, dass dieses Thema gerade so furchtbar behandelt wird, dann kann ich auch meine Fresse nicht halten. Dann mache ich mich auch gerne unbeliebt, das ist gar kein Problem. Ich finde es ganz wichtig, für meine Werte, die mir wichtig sind, einzuspringen.
Finde ich auch. Du hast auch recht. Ich hatte einmal so eine Familiensituation, da habe ich nicht für meine Werte eingestanden und habe mich da im Nachgang echt drüber geärgert, dass ich da nicht den Mund aufgemacht habe, um des Friedens willen. Da ging es um die Bezeichnung von einem Schokokuss.
Ja.
Wir wissen ja, wie Dickmänner früher genannt wurden. Ja. Und da ging es halt in dieser familiären Runde, da waren auch noch Freunde mit involviert, da ging es halt um diese alte Bezeichnung. Und dann ist man von dieser Bezeichnung aufs Gendern gekommen. Und ich saß nur nebendran und habe das ganze Geschehen beobachtet, mich in Grund und Boden geschämt, wirklich in Grund und Boden, habe die Leute beobachtet, mit dem Kopf geschüttelt und konnte es nicht glauben, wie ungebildet und wirklich kognitiv benachteiligt manche Menschen sind. Und da hätte ich mir im Nachgang auch gewünscht, dass ich da einfach mal 2 Sätze zu... Sag mal, hörst du mir überhaupt zu?
Ja. Ich höre dir zu. Nicolette, du wirst gleich verschwinden, weil mein Akku leer ist. Ah!
Und jetzt geht wieder?
Erzähl schnell weiter.
Naja, und ich hätte mir gewünscht, dass ich mich da eingesetzt hätte für alle anderen. So, jetzt ist die Folge aber auch rum und ich beende die einfach mal, weil Candys Akku gleich leer ist. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Wir machen jetzt gleich mit dem Dessert weiter. Die kostenpflichtige Geschichte für alle Abonnenten. Und wir bedanken uns herzlich und wir knutschen euch. Tschüssi.
Ciao.